Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt. Amen. Eine Firma bekommt einen neuen Chef und dem eilt der Ruf voraus, dass er sehr, sehr streng ist, dass er von den Mitarbeitern mindestens 120%igen Einsatz fordert. Und man sagt, wer das nicht bringt, der wird von ihm gefeuert. Und dann kommt dieser Chef den ersten Tag, wird durch die Büros geführt. Und dann sieht er da am Flur einen Mann, der sich an die Wand lehnt. Alle Mitarbeiter können das sehen. Der Chef denkt, das ist jetzt gleich die gute Gelegenheit, um den Leuten mal zu zeigen, wie das bei mir läuft. Dann geht er zu dem Mann hin und sagt, Sie, wie viel verdienen Sie in der Woche? Er sagt, 400 Euro, warum? Der Chef holt seinen Geldbeutel raus, gibt ihm 800 Euro und schreit ihn an, hier ist der Lohn für 2 Wochen, packen Sie Ihre Sachen, hauen Sie ab, lassen Sie sich hier nie mehr sehen. Und er ist ganz stolz, dass er jetzt endlich mal gleich gezeigt hat, dass Faulheit nicht geduldet wird. Und dann fragt er die anderen Mitarbeiter, kann mir jemand sagen, was dieser faule Strick hier gemacht hat? Mit einem Lächeln im Gesicht sagt einer der Mitarbeiter, der hat Pizza geliefert. Liebe Gemeinde, in der Geschichte von den Arbeitern im Weinberg, da kommt ein ganz anderer Chef. Kein Chef, der die Leute feuert, sondern ein Chef, der die Leute einstellt. Pausenlos stellt er ein. Er guckt, welche Leute keine Arbeit haben, wer da auf der Straße, auf dem Marktplatz steht, egal ob um 6 Uhr, 9 Uhr, 12 Uhr, 15 Uhr, eine Stunde vor Feierabend, jeden, den er findet, sagt er, bei mir bekommst du einen Job in meinem Betrieb. Auch wir sehen auf den Schulhöfen, Sportplätzen so manche Herumstehende. Wir sehen in den Häusern Herumsitzende. Ganze Tage, halbe Nächte vor dem Fernseher oder Computer sitzende Kinder und Erwachsene. Wir sehen über ihren Nöten verzweifelt dasitzende Menschen. Und wir machen uns Gedanken. Wir machen uns Gedanken, wie können wir diese Menschen einladen? Mit Attende-Gottesdiensten, mit Jugendgottesdiensten, einer Jesus-Haus-Woche, Konfirmandenwochenende, mit verschiedenen Angeboten für Jung und für Alt, mit der Botschaft von Jesus, der die Menschen sucht, der die Menschen findet und der dem Leben neuen Sinn gibt. Mit Konzerten, Gospelprojekten, Gemeindefesten. Und vordergründig sieht das ja so aus, als würden wir ebenfalls anbieten, was auch sonst Vereine und Konzertagenturen tun. Aber es geht in der Gemeinde von Jesus nicht in erster Linie um Freizeitgestaltung. Und das missverstehen sogar manche Frommen. Manche Frommen missverstehen das und suchen sozusagen das beste Angebot auf dem christlichen Freizeitmarkt. Das, was Spaß macht, von einer Gemeinde zur anderen hoppen, wenn dort die Location oder die Musik attraktiver ist als bei mir daheim. Aber wenn Jesus Menschen ruft, in die Nachfolge ruft, dann ruft er die Menschen immer auch zur Mitarbeit in der Gemeinde, in der Mission oder in der Diakonie. Und deswegen freuen wir uns, wenn sich Menschen zum Beispiel durch Akzente-Gottesdienste, Jugendgottesdienste oder auch sonst durch irgendwelche Angebote in der Kinder-Jugendarbeit, wenn Menschen sich rufen lassen, und zwar nicht nur zur Gemeinde, sondern zunächst mal zu Jesus Christus, sodass sie nicht mehr ihren Platz haben, Tag und Nächte vor dem Fernseher oder im Internet, sondern ihren Platz finden in der Gemeinde und ihre Gaben einbringen können. Und so ruft dieser Weinbergbesitzer in der Geschichte die Menschen, die auf dem Marktplatz ihres Lebens stehen, dass sie mitarbeiten im Weinberg des Herrn. Und das tut er durch Gottesdienste, durch Veranstaltungen. Jesus ruft auch und vielleicht sogar in der Mehrzahl durch ganz persönliche Beziehungen. Eine Mitarbeiterin, eine junge Mutter spricht andere Mütter an, zum Beispiel in der Grabbelgruppe, wo Beziehungen gewachsen sind. Oder da wird ein Konfirmand nach der Konfirmation eingeladen, mitzuarbeiten, vielleicht in der Jungschar, im Boxenstopp. Und dann merkt dieser Jugendliche, also eine biblische Geschichte erzählen, das traue ich mir jetzt noch nicht zu. Aber ich kann mithelfen beim Spieleprogramm, beim Kicken. Ich kann mithelfen beim Weihnachtsspiel. Ich möchte, dass auch andere von Jesus hören. Und so hört er selbst auch Woche für Woche in der Jungschar-Andacht die Botschaft von der Liebe von Jesus. Nun kann aber denen, die neu einsteigen in die Firma Gottes, allen, die neu einsteigen in die Gemeindearbeit, denen kann etwas passieren, nämlich, dass nicht alle jetzt sagen, hallo, herzlich willkommen, schön, dass du da bist, danke, dass du mithilfst, sondern dass relativ schnell ein paar Leute mit Kritik kommen. Diese Grünschnäbel da, die bringen lang nicht den Einsatz, den wir früher gebracht haben. Das machen die doch nur halbherzig, lange nicht so gut wie wir. Oder die drängen sich immer bloß nach vorne, die wollen sich produzieren. Jesus erzählt in der Geschichte, dass am Abend Lohn ausgezahlt wird und dann kommt es zu dieser großen Überraschung, nämlich, dass jeder Arbeiter den gleichen Lohn erhält. Egal, ob einer 12, 6 oder nur eine Stunde gearbeitet hat, jedem drückt der Buchhalter sozusagen ein Silberstück in die Hand. Und dass das zu Ärger, zu Aufruhr führt, das ist verständlich. Vor allem die, die schon lange gearbeitet haben, die sagen, das kann nicht sein, dass diese Spätberufenen das Gleiche kriegen. Und das spiegelt auch ein Stück weit natürlich die Zeit der ersten Christen wider. Schon bei Jesus. Unter den Freunden, Mitarbeitern von Jesus, da gab es zum Beispiel auch Leute wie einen ehemaligen Zöllner mit Namen Matthäus. Der hat mit den Römern paktiert. Der war in den Augen der frommen Leute, war das ein Betrüger. Das war ein von Gott verdammter Mensch. Und dann ruft Jesus so einen in seine Nachfolge, ohne Vorbedingung. Und da gab es ganz schnell Kritik. Wie kannst du so jemand anheuern? Und dann sagt Jesus, Leute, ihr müsst eines wissen. Ich bin gekommen, die Sünder zu rufen und nicht die Gerechten. Natürlich soll das Leben sich ändern, neu werden, und das hat es auch bei Matthäus und den anderen getan. Aber es gab eben neben den alt lang gedienten Mitarbeitern, neben denen, die schon lange auch gläubig waren und die sozusagen neben den alten Aposteln auch Leute, die dazukamen, Reiche zum Beispiel. Nun muss reich sein nicht schlechte sein, aber Jesus sagt, es kommt ein Kamel leichter durch ein Nadelöhr als ein Reicher ins Reich Gottes. Ihr Konfirmanden, erinnert ihr euch noch? Neulich die Station, Gemeindehaus mit den Koffern. Das war so eine Station, da ging es genau darum. Der eine, der war so ein Parcours. Und der eine hat eine ganz leichte Tasche gehabt und der andere ein schwerer Koffer. Und dann mussten die den Parcours laufen. Und das war eine Erfahrung, ja. Das kann manchmal auch eine Last sein, wenn man viel hat. Aber auch solche Leute hat Jesus gerufen. Auch die Reichen, wo eigentlich Jesus sagt, es wird kaum einer selig, weil er zu sehr am Geld und am Vergelt klebt. Aber auch solche Leute hat Jesus gerufen. Und es gab Menschen, die waren das ganze Leben lang völlig gottlos. Und Jesus ruft die zu sich. Und sie kriegen die Kurve. Und dann kommen die, ich sag's mal, die besseren Christen, die nicht nur 12 Monate, sondern vielleicht 12 Jahre, gar 50 Jahre schon gearbeitet haben für Gott, lang gediente, erfahrene Christen und sagen, ja Leute, Moment mal, es muss doch einen Unterschied in der Bezahlung geben für uns und für die anderen. Jetzt muss man aber eines wissen, der Tageslohn von so einem Denar, Das sicherte damals quasi den Lebensunterhalt für eine Familie für einen Tag. Das bedeutet also die Bezahlung Lebensunterhalt für einen Tag für eine Familie. Und das heißt, alle bekommen das Lebensnotwendige. Die, die schon morgens kamen und die, die abends kamen. Allen schenkt jetzt am Ende der Weinbergbesitzer das, was sie und ihre Familie für einen Tag brauchen. Das Lebensnotwendige. Nun ist es natürlich so, der Lohn, den Jesus an seine Leute, an uns auszahlt, das ist nicht in erster Linie materielle Werte, sondern es ist vor allem zunächst einmal die Vergebung der Sünden. Und da wird deutlich, dass der Lohn, von dem Jesus redet, immer ein Gnadenlohn ist. Vergebung kann man sich nicht verdienen. Vergebung können wir auch nicht verlangen. Aber wir können sie erlangen, indem wir sie uns schenken lassen. Und wenn der Lohn letztlich darin besteht, dass wir Vergebung bekommen und dass wir das ewige Leben bekommen, dann ist natürlich klar, dass es keine Abstufung gibt. Es gibt nicht ein viertel ewiges Leben oder ein halbes ewiges oder ein dreiviertel ewiges Leben. Entweder ich bekomme Vergebung und ewiges Leben oder nicht. Aber zum Glück ist Jesus auch nicht so abgehoben, nicht so übergeistlich wie manche ganz frommen Leute, die diese Frage, was bringt's, gleich völlig abblocken und verteufeln. Dieser Mann in dieser Geschichte, der hätte nicht einen einzigen Arbeiter bekommen, wenn er nicht gesagt hätte, ihr bekommt einen Lohn am Abend. Und ich sehe überhaupt keinen Grund, warum jemand Christ werden sollte, wenn es nichts bringt. Das heißt, Jesus möchte uns, Jesus möchte sie, Jesus möchte dich für sein Reich gewinnen. Er möchte, dass du umkehrst, dass du eintrittst in seine Firma, sein Mitarbeiter wirst. Und wenn du dann fragst, was kriege ich, wenn ich in Gottes Firma eintrete, dann kann ich dir sagen, die Belohnung oder der Lohn, den du bekommst, ist das ewige Leben. Ein einzigartiges Angebot. Ein unglaublicher Lohn. Und dieses ewige Leben geht übrigens nicht erst dann los, wenn unser Leben hier auf der Welt zu Ende ist, sondern es geht in dem Moment los, wo wir bei Jesus anfangen. Dann bekommt nämlich unser Leben einen neuen Tiefgang, eine neue Qualität, eine neue Tragfähigkeit, einen neuen Trost, eine neue Hilfe, eine Hoffnung, die nicht einmal der Tod zerstören kann. In der Geschichte maulen nun natürlich die, die lange dabei sind. Aber man muss sich schon fragen, welchen Vorteil hatten denn eigentlich die Arbeiter der ersten Stunde? In einer Zeit damals, wo viele Menschen keine Arbeit gefunden haben, war das ja schon auch etwas. Das heißt, sie waren von morgens an in der Arbeit und sie mussten sich keine Sorgen machen. Sie haben gewusst, ich bekomme heute Abend den Lohn für mich und für meine Familie. Sie bekamen das, was sie gebraucht haben. Sie müssen sich keine Sorgen machen. Und zweitens, sie dürfen etwas Sinnvolles tun. Sie stehen nicht nur am Marktplatz rum und müssen die Zeit totschlagen, sondern sie tun etwas Sinnvolles. Es ist ja schlimm, wenn man nicht gebraucht wird. Meine liebe Gemeinde, Gott zu dienen, für ihn zu leben, ist ein Vorrecht. Und in einer Zeit, wo viele Menschen sich ganz schwer tun, überhaupt einen Sinn in ihrem Leben zu finden, ist es eine großartige Sache, wenn ich weiß, ich darf hier mitmachen, bei Gott, bei Jesus in seiner Gemeinde, und ich mache hier etwas, was sogar in der Ewigkeit noch eine Bedeutung haben wird. Denn alles andere in dieser Welt wird keine Bedeutung mehr im Himmel haben. Aber das wird Bedeutung haben. Und das heißt, die, die bereits als Kinder, als Jugendliche Christ geworden sind, die haben viel voraus denen, die erst später dazukommen, weil sie von Jugend an ihr Leben mit Jesus geführt haben, weil sie gemerkt haben, das, was ich tue, das hat Sinn und Ziel. Und sie müssen sich am Ende nicht den Vorwurf machen, ich habe viele Jahre meines Lebens sinnlos vergeudet, mit unnützem Zeug. Und außerdem werden sie vor vielen Irrwegen und Katastrophen bewahrt. Das heißt, deswegen wollen wir also diejenigen, die erst am Ende, die erst im fortgeschrittenen Alter noch Christen werden, wollen wir diesen Leuten das ewige Leben neiden? Sind das wirklich beneidenswerte Menschen? War dieser Verbrecher, der mit Jesus gekreuzigt wurde und der sich dann sozusagen in der letzten Minute quasi noch zu Jesus bekehrt hat, War der wirklich im Vorteil gegenüber den anderen? Lustig gelebt und selig gestorben heißt dem Teufel das Spiel verdorben. So gibt es ja also ein Sprichwort. Aber darauf spekulieren kann ich niemand empfehlen. Diese Geschichte ist keine Aufforderung, dass wir diese Entscheidung zum Glauben, diese Entscheidung bei Jesus anzuhören, auf die lange Bank schieben. Aber vielleicht ist auch heute jemand da, der denkt, ich würde eigentlich gerne nochmal so richtig von vorne anfangen. Aber es ist so viel in meinem Leben schon gelaufen. Und demjenigen möchte ich sagen, es ist so lange nicht zu spät, solange wir leben. Auch heute sucht Gott, sucht Jesus Menschen und er kann jeden gebrauchen. Und selbst wenn es sich sozusagen nur noch um eine Stunde handeln sollte. Und das heißt, Sie können auf der Stelle bei Gott anfangen. Sie haben die Chance, ein neues Leben zu kriegen. Und selbst wenn jemand sogar vor einem selbstverschuldeten Scherbenhaufen stehen sollte und nicht weiß, was soll er tun, auch dann gilt Gottes Einladung. Komm, fang bei Jesus an. Egal, was du hinter dir hast, an missglückten Versuchen, Leiden und Sünden, vor dir hast du ein neues Leben. Komm zu Jesus und du bekommst am Ende das ewige Leben. Und die erste Rate der Lohnauszahlung, die bekommst du auf der Stelle, nämlich die Vergebung deiner Sünden. Vielleicht geht es aber auch dem einen oder anderen wie den Leuten in dieser Geschichte, die da resigniert rumhängen und die immer sagen, uns wollte keiner. Beim Golfclub muss ich Geld haben. Bei den Anthroposophen muss ich Bildung haben. Bei den Esoterikern, da muss ich Geld, Bildung und Zeit haben. Und wenn ich das alles nicht habe, dann heißt halt, bedauere, sie passen nicht zu uns. Aber allen, die zu dieser Gruppe gehören, Gott will dich. Gott will dich haben. Bei ihm kannst du anheuern auf der Stelle. Und das finde ich so herrlich, dass Gott uns Menschen gebraucht. Dass er seine Rettungsmission nicht nur irgendwie mit Engeln ausführt, sondern mit normalen Menschen. Und ich bin überzeugt, dass es nichts Größeres gibt, als für Gott zu arbeiten, ihm in seiner Gemeinde zu dienen. Warum? Weil ich glaube, dass die christlichen Gemeinden die einflussreichsten Orte in dieser Welt sind. Ich sage diesen Satz nochmal. Ich glaube, dass die christlichen Gemeinden die einflussreichsten Orte in dieser Welt sind. Überlegen Sie mal. Wenn gute Politiker neue Gesetze machen, die den Menschen helfen, dann ist das eine edle, eine wertvolle Aufgabe. Dienst am Volk, ein ehrenwerter Beruf. Aber auch Politiker können nur Rahmenbedingungen schaffen. Ein Politiker kann nicht ein einziges Herz eines Menschen verändern. Er kann keine verletzte Seele heilen, keine Reue, Vergebung, Versöhnung, Frieden herbeiführen. Oder denken wir an Firmen. Firmen können dringend benötigte Arbeitsplätze zur Verfügung stellen. Unser Bildungssystem kann Wissen und Kompetenz vermitteln. Alle möglichen Selbsthilfeprogramme können effektive Methoden zur Verhaltensänderung anbieten. Das hat alles seine Berechtigung. Aber was kann wirklich im Innersten, im Tiefsten das Herz eines Menschen verändern? Und da bin ich überzeugt, das Einzige, das wirklich ein Herz verändern kann, das ist Jesus mit seiner Liebe. Und das besiegt die Sünde, das heilt die Wunden, das versöhnt Feinde, das schenkt Träume, verändert die Welt. Und diese Botschaft, die ist uns anvertraut. Gott wirkt hier und heute. Gott wirkt, wie man so schön sagt, in Wort und Sakrament. Er wirkt durch sein Wort und durch unseren Dienst. Und Menschen finden in der Begegnung mit Jesus Heil und Heilung. Und Trost und Kraft im Leid. Und Frieden und Freude. Und Liebe und Freude und Freiheit und Vergebung und. Und ewiges Leben. Nichts ist mit der Gemeinde von Jesus vergleichbar. Und wir dürfen ein Teil davon sein. Und alle Mitarbeiter im Weinberg des Herrn sagen Amen.